Naja, ich habe im Leben schon öfters gedacht, ich hätte SEO verstanden. Weil ich bin ja ein Guter, ne? Heute haben wir einen Gast, der wird mir beweisen, warum ich mich da komplett täusche. Das weiß ich jetzt schon.
Und er wird uns aufklären, ob SEO bis 2024 für die Tonne ist, weil jetzt alles KI ist, oder ob das vielleicht auch miteinander zusammenhängt.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ganz besonderer Gast heute bei uns. 2011 hat er sein IT-Unternehmen gegründet, bis heute zum international erfolgreichen SEO-Unternehmen ausgebaut, mit Vision in 73 Ländern aktiv zu sein. Wir unterhalten uns heute mit ihm, was 2025 eigentlich der Stand in Sachen Neukundenmarketing ist. Was verändert sich gerade rasant, muss dementsprechend angepasst werden. Was bleibt gleich? Heute zu Gast Gründer, Geschäftsführer von IT Helps aus Wien, Sebastian Prohaska. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
So, also wenn ich so die Herausforderungen kurz zusammenfasse, dann würde ich sagen, es sind drei Themen. Gesteigerte Kundenanforderungen wegen der vielen Marketing-Channels, die gerade dazukommen. Die technologische Komplexität, wo Unternehmen teilweise Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten. Und dann haben wir uns wie 2018 ja auch die obligatorische Gesetzgebung eingefangen mit der KIVO, die uns dann beim Einsatz dieser neuen Technologien auch noch bremsen oder regulieren wird. Da können wir heute ein bisschen drüber sprechen. Was würdet ihr beiden denn sagen, was sind denn eigentlich so die Probleme, über die wir als Erste sprechen müssen? Was brennt am meisten?
Gute Frage. Also für mich ist es halt immer, wenn du kein Kundenstrom-Zustrom-Problem hast, dann sind alle anderen nachgelagerten Probleme sind anders, weil halt natürlich die Existenz nicht bedroht ist.
Ja.
Oder vielleicht Schließungen oder sonstiges. Genau, deswegen ist so mein Lieblingsthema natürlich immer das Thema, wie schaffe ich einen konstanten Zustrom von Geld in Form von Projekten, Aufträgen, Kunden?
Also Zustrom im Prinzip in dem Sinne, können wir da anfangen, wo der Kunde das erste Mal aufmerksam wird. Ne? Und das ist ja das Ding. Ich glaube, da haben wir auch einige Anpacke jetzt, wo wir technologisch drüber sprechen können. Wie wird der Kunde denn heutzutage überhaupt aufmerksam? Weil Kanäle gibt es ja eigentlich genug.
Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar große oder so große Welten. Früher hätte ich gesagt, es gibt nur die große Google-Welt und die große Social-Media-Welt. Wenn ich jetzt an online denke, es gibt weiterhin Partnerschaften, es gibt weiterhin ganz viele Sachen, genau. Wenn man es sich ein bisschen feiner anschaut und vielleicht auch 2025 übersetzt, gibt es plötzlich KI-Suchmaschinen, die immer mehr Relevanz gewinnen im Thema Sichtbarkeit, aber auch wirklich im Thema Kundengewinnung, nämlich im richtigen Moment von den richtigen Menschen gefunden zu werden. Und ich glaube, so diesen Video-First-Ansatz, der sich ja so über ganz viele Plattformen durchzieht, ist ja auch ein sehr, sehr spannender und ein sehr wichtiger, den Zug nicht zu verpassen.
Darf ich da kurz direkt einhaken, wenn du sagst, KI-Suchmaschinen, meinst du damit sowas wie Perplexity zum Beispiel?
Genau.
Ja. Wie würdest du denn dann als SEO-Experte jetzt das klassische SEO mit Perplexity vergleichen? Oder was für SEO-relevante Grundsätze gelten denn für Perplexity?
Ja, also grundsätzlich gibt es, ist eines ganz, beginnen wir mal beim Kunden. Der Kunde beginnt, der potenzielle Kunde beginnt aktuell einzugeben, solche Fragen wie, wer ist denn eine gute SEO-Agentur in Wien? Und da wären halt zwischen 3 und 5 Agenturen gelistet oder Anbieter. Und natürlich ist da die Chance hoch, dass man dann bei diesen 3 bis 5 Anbietern quasi anruft und sagt, hey, ich würde gern Kunde werden. Das ist so kundenseitig das, was sich so ein bisschen gerade von Google auf KI-Suchmaschinen langsam beginnt zu verändern.
Ja.
Genau. So, jetzt heißt es natürlich, wie werde ich dann da drin gefunden? Wie werde ich sozusagen, wie komme ich unter diesen Top 3, Top 5 in KI-Suchmaschinen hinein? Gibt es eigentlich nur 3 große Punkte oder Gott sei Dank, 3 große Punkte, die man verstehen muss, dann ist die Optimierung auch ein bisschen einfacher. Das erste Thema ist, KI-Suchmaschinen nutzen normale Suchmaschinen im Hintergrund. Also möchte ich mit guter SEO-Agentur Wien gefunden werden, dann würde ich bei Perplexity und ChatGPT mal Bing nutzen und mal schauen, ob man darin vorkommt oder nicht. Bedeutet gleichzeitig, wenn du in KI-Suchmaschinen gefunden werden magst, solltest du im klassischen SEO, egal ob Bing oder Google, gefunden werden mit gewissen Phrasen. Mhm. Das heißt, SEO ist die Voraussetzung oder ein sehr wichtiger Baustein, sonst funktioniert das on top quasi nicht. Genau. Zweites Thema ist, wir verändern so ein bisschen die Sprache. Das heißt, früher hätte ich eingegeben SEO-Agentur Wien. Heute gebe ich vielleicht mehr Kontext und sage, wer ist denn eine gute SEO-Agentur in Wien, die auch mal vor Ort kommt und die mindestens 10 Mitarbeiter hat? Das heißt, ich gebe einfach mehr Kontext in Suchen und die Sprache verändert sich. Meist kommt dieses Wort, wer ist denn eine gute, wer ist denn die beste, wer ist denn der beste Steuerberater, was ist eine gute Pizzeria und so weiter. Als Sprache verändert sich ein bisschen. Da müsste ich natürlich darauf achten, dass das auf meiner Webseite oder auf meinen Landingpages auch vorkommt im Wording. Genau, damit erhöhe ich quasi, wenn mir das bewusst ist, was gibt es für Phrasen, die meine KI eingibt, ist umso wichtiger, wie gestalte ich meine Landingpages, so wie es früher im Bereich SEO schon war. Nur wie gesagt, da haben wir früher immer nur gesagt, SEO-Agentur Wien und that's it, das war die höchste Priorität. Und Thema 3 ist eben, wenn man in KI-Suchmaschinen etwas sucht, dann nutzen die ja Quellen. Das heißt, man kann immer unten in Perplexity, ChatGPT und Co. kann man quasi Quellen das Menü aufmachen und sieht dann, was für Webseiten werden denn hergenommen, um zu schauen, welche dieser 5 SEO-Agenturen listet jetzt Perplexity auf. Und da kommt immer mehr raus, dass so Art Verzeichnisse, Bestenlisten oder sonstiges, also zum Beispiel die 10 besten SEO-Agenturen in Deutschland oder die 10 besten SEO-Agenturen in Österreich, dass diese Listen immer wichtiger sind für die KI, weil die KI macht quasi, für KI ist, für, anders gesagt, für SEO waren früher oder sind noch immer Backlinks wichtig. Andere Webseiten oder Plattformen verlinken einen sehr oft. KI geht einen Schritt weiter und sagt, mir ist der Link egal, aber ich schaue mir halt an, wer ist denn in Wien eine Autorität und wie oft wird eine Agentur erwähnt, positive Art und Weise hoffentlich, aber wie oft wird denn was erwähnt, egal ob es technisch einen Link gibt oder nicht, ist zum Beispiel meine Agentur ETEPS Digital sehr, sehr oft im Wien-Kontext genannt, dann erhöhe ich meine Chance, dass ich in diese Top-5-Liste in Perplexity oder ChatGPT oder Google Gemini und Co. quasi aufgelistet bin oder werde.
Ich klinke mich mal bei euch halt auch mit ein, damit ich nicht nur hübsches Beiwerk im YouTube bin. Ja? Das heißt ja im Endeffekt jetzt mal weg von dieser Panikmache, die ja steht, so, SEO ist nicht mehr wichtig, vermeintlich, also so altes Suchmaschinenmarketing hin zu KI-Suche ist alles. Aber im Endeffekt hast du ja schön erklärt, sagen, hey, mach erst, du musst quasi die alten Hausaufgaben zu 100% erledigt haben und dann kannst du dich on top mit den Dingen beschäftigen. Das habe ich als eins rausgehört. Ja. Und Nummer 2 ist, dadurch, dass aber das Suchverhalten ja jetzt, sage ich mal, durch diese Spracheingabe teilweise oder auch durch die Länge besser wird, also besser im Sinne von genauer wird, kann ich natürlich aber auch auf viel mehr mich konzentrieren und gewinne eigentlich eine zusätzliche Vielfalt an Themen oder Keywords, die ich besetzen kann, was ja eigentlich auch ein Segen ist und dementsprechend diese Panikmache teilweise ja dann eigentlich eher...
Ja, gar nicht. Also es ist auch eine langsame Bewegung. Die Panik machen, sind halt in der Marketing-Bubble. Ja, da gibt es tatsächlich Menschen, die Google gar nicht mehr nutzen. Ich nutze auch gern Perplexity, wenn ich quasi gewisse Menschen in gewissen Berufen frage, dann ist das nicht keiner verwendet mehr Google. Also da sind wir wirklich noch weit entfernt. Wir beobachten die Zahlen wöchentlich, weil wir natürlich Zugriff auf solche Zahlen haben. Und derzeit ist die Tendenz so, dass ich auf KI-Suchmaschinen aktuell noch sehr stark Informationen suche oder einen Dialog suche und solche Sachen. Und in der Google-Suche bleibt aktuell noch das Thema, ich bin kauforientiert, ich habe gerade ein Kaufinteresse, eben bei einer Agentur anzufragen. Das heißt, ich suche das oder was ist eine gute Pizzeria in der Gegend, nutze ich derzeit eher noch Google in der Tendenz oder die meisten Menschen als eben Perplexity. Man weiß halt nicht, wann springt das über oder nicht. Aber ja, die Basis ist trotzdem egal, welches Interface, und das ist nichts anderes, also welches Interface nutze ich, Perplexity oder Google, ist eigentlich egal. Darunter die Basis ist das, die stimmen muss.
Ich würde gleich gerne eine Anschlussfrage stellen wollen, Sebastian. Und zwar, weil du gerade gesagt, so schön gesagt hast, Leute mit Kaufinteresse oder Konsuminteresse, Stichwort Pizzeria, was du gesagt hast, nutzen nach wie vor Google. Das heißt, das klassische alte Thema SEA sozusagen, also Suchmaschinenwerbung, Google Ads und Co. bleibt natürlich spannend nach wie vor, erstmal. Aber wenn wir jetzt mal weiterspringen und angenommen, dieses Verhalten verändert sich mehr hin zu KI-Suchmaschinen, gibt es da schon relevante KI-Suchmaschinen, Anzeigen, Formate oder Anbieter oder wie auch immer man das bezeichnen mag?
Also nicht die, die ich kenne. Also Perplexity, ChatGPT, Claude und Co. nicht. Es gibt auch eine interessante Entwicklung, die jetzt in Österreich, in Deutschland wirklich seit 2-3 Wochen erst präsent ist. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Das nennt sich Google AI Overviews. Ja, das heißt, in der normalen Google-Suche ist plötzlich so eine Art AI-Fenster, wo man dann auch weiter interagieren und im Dialog treten kann. Das nennt sich AI Overviews. Und das ist jetzt wieder ein Hybrid. Das heißt, es ist natürlich die Frage, zu was zähle ich das? Weil da ist dahinter Gemini. Und hier ist eine Beobachtung. AI Overviews gibt es schon seit 1,5 Jahren im Rest der Welt. Nur Europa hat es nicht bekommen oder Österreich, Deutschland nicht. Und sie haben dadurch sehr, sehr viele Daten. Und Google nutzt zum Beispiel AI Overview im Informationsbereich, zeigt aber fast keine AI Overviews im kauforientierten Bereich an. Also Suchphrasen wie SEO-Agentur Wien, wer kauforientiert? Was ist SEO, wer informationsorientiert? Und AI Overviews sind in der Tendenz in Amerika im Bereich, was ist SEO? Und eher weniger im Bereich SEO oder gute SEO-Agentur Wien.
Was ja auch erklärbar ist, weil sie wollen sich ja ihre eigene Werbefläche sozusagen nicht kannibalisieren, oder?
Richtig, da muss man genau, das hast du richtig erkannt, das muss man mit Vorsicht genießen, weil sie wollen sich ihr eigenen Umsatz und Geschäft natürlich nicht zusammenhauen. Genau, sie argumentieren es mit, der User möchte es nicht, weil sie natürlich testen können in Testregionen und dann schauen, okay, wie reagieren tausende Leute darauf. Da ist in der Google natürlich eine wahnsinnige, positiv in dem Fall, Datenkrake. Aber ja, sie haben natürlich ein starkes Eigeninteresse, wo platziere ich meine Anzeigen.
Und damit natürlich aber ja auch, und das ist ja immer das Spannende, also was ich mir angewöhnt habe, ich immer versuche, immer wenn ich Algorithmen versuche zu verstehen, ja wie auch mit Amazon Marketing für mein Buch sozusagen, ich stelle mir immer die Frage, was will der Algorithmus oder quasi das Unternehmen hinter dem Algorithmus? Und deswegen denke ich halt immer, wenn man den Ansatz noch kombiniert, eben auch dann versteht, was will der User, ich glaube, dann kommt man auch auf schlüssige Lösungen und kann natürlich dann halt das auch weiter bedienen. Und natürlich von Google ja wahrscheinlich auch ein guter Gegenentwurf sozusagen, damit man halt vielleicht das verlangsamen kann oder vielleicht nach wie vor auch die beherrschende Plattform einfach bleibt, was natürlich für dieses Thema Google Ads eine Überlebensnotwendigkeit ist sozusagen.
Genau, genau. Und das wird es noch viel zeigen, weil die meisten KI-Suchmaschinen haben ja noch kein Monetarisierungsmodell, ein ernsthaftes. Das heißt, die meisten schreiben rote Zahlen, so bin ich zumindest informiert, gerne das Gegenteil in die Kommentare oder per Mail schicken. Und Google oder auch ein Amazon fairerweise oder ein Apple und so, die sitzen natürlich auf sehr rentablen Unternehmen und sind natürlich fähig, auch über Zeit lang viel Geld auszugeben für so Themen. Andere sind halt natürlich investorenorientiert oder staatlich, wenn man natürlich in Richtung DeepSeek oder so geht, also sprich China. Die haben natürlich auch ein gewisses Interesse und denen wird vermutlich auch nicht das Geld ausgehen. Aber sie werden aus meiner Sicht muss es Monetarisierungsmodelle geben. Und bis jetzt war es immer eine Art von Advertising.
Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, weiß nicht, Christian, korrigiere mich, wenn du da noch bleiben willst, aber wir haben so einen Blick drauf gelegt auf Suchmaschinenoptimierung. Wir haben den quasi geguckt, wie schnell könnte ein Transfer auch zu KI-Suchmaschinen stattfinden oder inwieweit bleibt es halt doch auf Google KI-Suchmaschinen. Wenn wir jetzt das Thema Lead-Generierung noch ein bisschen im Blick behalten, was verändert sich 2025? Du hast noch das Thema Video First angesprochen, was irgendwie ein Stück weit auch selbsterklärend ist. Der Christian hat sich in der einen oder anderen Episode von uns hier schon mal ausgekotzt über das Thema, dass ja jetzt jeder Vollhorst quasi vermeintlich zu einem Thema, wo er gar keine Ahnung hat, einen vermeintlich kompetenten Text schreiben kann. Ja. Das ist natürlich, führt ja auch dazu, dass es schneller geht, dass eine wahnsinnige Textflut ja natürlich auch entsteht, weil jetzt jeder noch schneller vermeintlich gut lesbare Texte schreiben kann, ohne Emotionen teilweise zwar, aber egal. Das heißt, das ist natürlich auch wieder logisch, dass das Thema Video First eine größere Rolle spielt. Magst du es in irgendeiner Form noch ein bisschen ergänzen, inhaltlicher Art, und auch gerne vielleicht nochmal mit Zahlen ein bisschen unterlegen, was vielleicht in Engagement, Interesse, Kaufabsichten etc. pp.?
Ja, sehr gern. Also vielleicht ein paar Informationen, die gar nicht so bewusst sind. Also auf der einen Seite, bleiben wir kurz beim Textgenerierung auf Webseiten. Google hat jetzt schon seit Jahren Konzepte entwickelt, um guten Text von schlechten Text zu unterscheiden. Und guter Text ist ja jener, der dem User gefällt, egal wie er erzeugt wurde. Also KI-Generierung ist ja nichts Schlechtes. Es ist natürlich was Schlechtes, wenn ich in ChatGPT eingebe, schreibe mir einen Blogartikel über SEO, Punkt, und dann das absende. Da kann natürlich nur Blödsinn rauskommen. Oder beziehungsweise einfach nur ein Standard-Blabla, das ist völlig klar. Google schaut sich aber nicht mehr den Text selber an, sondern wer schreibt den Text und wer publiziert den Text. Nennt sich EEAT das Prinzip. Das heißt, wenn der Sebastian ist ein, wenn Sebastian Prohaska man in Google eingibt, wird man wahrscheinlich einiges über SEO und Webseiten finden. Das heißt, wenn ich einen Blogartikel veröffentliche, sogar auf meiner SEO-Agentur-Webseite, die ja auch eine Autorität darstellt, dann werden meine Inhalte gut ranken. Egal wie gut er geschrieben ist, in der Tendenz, mal so als Start Lorbeeren, werden meine Inhalte eine große Chance kriegen, gut zu ranken, weil ich eine Autorität bin. Würde ich aber über Vertrieb schreiben oder bloggen, dann würden meine Inhalte fast keine Chance bekommen zu ranken, weil ich keine Autorität bin im Bereich Vertrieb. Und Google schaut sich eben nicht mehr an, was ist der Inhalt, sondern wer publiziert den Inhalt und versucht dadurch natürlich so dieses Massengenerierungsthema. Es gibt viele Konzepte dafür, aber das ist ein Hauptkonzept, quasi die Qualität und Userzufriedenheit hochzuhalten.
Genau. Also Stichwort natürlich, sag mal, wir würden ja im menschlichen Gespräch, würden wir sagen, die Glaubwürdigkeit, ja, genau. Sprichst du mit dem Professor über Mathematik, über Mathe, oder sprichst du vielleicht mit dem Kunstprofessor über Mathematik als ganz banales Beispiel?
Da hätte ich tatsächlich eine Folgefrage, und zwar, wie definiert sich dann dieser Publizist, ist das nur der Name Sebastian Prohaska oder sind da auch die technologischen Parameter dahinter, Domain etc. pp., also sämtliche technischen Koordinaten?
Ich würde eine Anschlussfrage noch ergänzen dann, Christian, sorry, warst du fertig?
Nee, die Frage ist im Prinzip, reicht es einfach nur, einen Text unter Sebastian Prohaska zu veröffentlichen, oder brauche ich auch die technischen Parameter, um das zu verifizieren, dass es tatsächlich Sebastian Prohaska ist?
Und ergänzend von mir die Frage noch, Sebastian, im Prinzip ja auch, also Stichwort, du hast ja gesagt, die Autorität gibt so ein, mehr oder weniger so einen Anfangsimpuls für Google. Und dann muss es ja aber schlussendlich ja trotzdem, weil du sagst, es geht darum, gefällt es dem Leser, ja irgendwie Kriterien geben, ist das noch die berühmt-berüchtigte Verweildauer oder Weiterklickverhalten oder Zurückbutton oder was sind es dann im Prinzip, was sind dann die Qualitätskriterien, um die es dann noch geht? Und neben dem Einstiegsfrage von Herrn Lüthers natürlich, ja.
Also es ist auf jeden Fall der Autor. Wer war wirklich der Autor? Das kann man ja technisch auszeichnen und auf der Website anzeigen. Das ist beides wichtig. Und es ist die Domain, auf der es publiziert wird. Es ist so diese beide Kombination. Ja, natürlich, es wird auch so Missbrauch von Namen vielleicht genutzt werden. Also sprich, weiß nicht was, ich bin jetzt nicht so eine Autorität, aber vielleicht nutzt irgendwer meinen Namen, um einen SEO-Artikel zu ranken. Und er hat vielleicht eine starke Domäne auch noch, die eine Autorität oder eben ein Experte oder ja, bleiben wir beim Wort Autorität, dann kann das schon sein, dass meine Identität so ein bisschen missbraucht wird. A, aber bekomme ich es wahrscheinlich mit, weil wer schlau ist, hat einen Google Trends Alert auf seinen Firmennamen und Personennamen aktiv. Und B, wird das irgendwann aufpoppen.
Ja.
Und genau. Die Folgefrage war ja, Google ja Userzufriedenheit misst. Und das ist ja die fast größere Währung. Google hat ja zwei Daten, die er sich hernehmen kann. Auf der einen Seite die Google-Suche. Wenn wir google.com oder at.de öffnen, dann akzeptieren wir einen Cookie-Banner, der halt nie wieder aufpoppt, somit vergessen wir ihn. Aber im Normalfall drücken wir ja alle auf Passt für uns. Und Google weiß, wann verlässt er die Google-Suche, um auf eine Website zu kommen. Wann kommt man zurück? Was macht man, nachdem man zurückkam und so weiter? Das ist zum Beispiel ein wichtiger Indikator für Zufriedenheit. Weil wenn jemand nach einem Suchbegriff googelt, auf irgendeinen Platz klickt und auf der Webseite ist, egal wie lange, und wieder zurückkommt und weitere Webseiten anklickt, dann war er nicht 100% zufrieden mit dem, was er gefunden hat. weil sonst würde er nicht zurückkommen oder was anderes suchen. Also da muss irgendwo Vollständigkeit, ist ja ein Wording, was Google sehr gerne hat. Deswegen rankt Wikipedia gut. Keiner liest Wikipedia den Artikel von A bis Z durch, sondern wir lesen in dem Bereich, den mich interessiert. Und mich interessiert vielleicht ein anderes Thema als in Andreas bei einem Artikel, aber er muss vollständig sein. Und das geht so ein bisschen auf das Thema Userzufriedenheit, also von der Google-Suche raus. Und das Zweite ist, Google Chrome Browser ist die zweite Datenkrake, 80% Marktanteil weltweit. Und da akzeptieren wir während der Installation, dass anonym unsere Surfdaten quasi verwendet werden dürfen.
Und dann kommt, spielt aber halt neben der Suche quasi eben auch wahrscheinlich Verweildauer, vielleicht Klickverhalten etc. pp. Eine Rolle oder dann nicht? Also was greift jetzt der Google Chrome als Surfdaten ab? Also wie bewertet der das dann schlussendlich?
Zum Beispiel, wie viele Seiten klicke ich auf der Seite an? Wie weit komme ich immer wieder darauf? Solche Sachen. Verweildauer ist nämlich sehr tückisch, weil kurze, was ist denn besser, kurze oder lange Verweildauer?
Kommt drauf an, ja.
Genau, das ist die Antwort. Weil wenn ich suche, wie hoch ist der schiefe Turm von Pisa, dann will ich nicht 4 Minuten danach suchen. Wenn ich aber eine Anleitung haben will, wie ich erfolgreich einen Podcast starte, möchte ich nicht nur 10 Sekunden lesen können, weil der Rest mehr an Inhalt nicht da ist. Das heißt, es gibt keine ideale Dauer, sondern man muss das an anderen Rahmenbedingungen gemeinsam mit diesen Google Surf Daten ein bisschen kombinieren, um zu schauen, wenn dir nämlich Inhalte von einer Website auch gefallen, kommst du dort immer wieder hin und solche Sachen. Da gibt es schon so Signale, die quasi da einfach einspielen.
Mach du, Christian, ich merke, du willst doch
nicht. Ich würde das Thema sonst wechseln. Nee, sonst. Wir können gleich das Thema wechseln. Ich lache nur gerade wieder so in mich hinein, weil ich weiß es nicht, ich muss mich halt wieder outen, so wie öfters. Ja, ich bin ja immer mal wieder so der Meinung, ich hätte das Thema SEO verstanden. Ja? Und ich werde also immer und immer und immer wieder aufs Neue belehrt, dass das wahrscheinlich eins der komplexesten, schwierigsten Themen ist, die es in der IT gibt. Und also wirklich, wer sich nicht mit einem SEO-Experten unterhält über die Dinge, über die Themen, die es gibt. Also dann, ja.
Gibt schon spannende Konzepte.
Ja. Also wenn ich dir eine Agentur empfehlen soll, Herr Lüther, sagt Bescheid, ich hätte da jemanden in Wien. Ja,
ja, also. Ja, neuerdings auch in München übrigens, also nur einen Steinwurf entfernt.
Genau. Ja. Ja, gut, das ist dann quasi
Heimspiel.
Ja, genau. Ja, das ist Heimspiel, genau. Ja, genau.
Jetzt, Video gesagt, waren wir auch, oder?
Was sagst du?
Ja, Video waren wir auch, ja. Von der Frage her.
Video first hatten wir quasi noch als Thema, genau. Ja.
Da gibt es nämlich eine gute Verbindung, nämlich ich erzähle euch nämlich in 2 Sätzen was anderes, nämlich was nimmt KI-Suchmaschinen gerne als Plattformen her, um zu schauen, ob jemand autoritär ist oder ob er diese Firma oder diese Person nennen soll. Und die Top 3 Plattformen sind Wikipedia und Platz 2 ist YouTube tatsächlich. Mhm. Danach kommen so Foren wie Microsoft oder also so Support-Seiten und solche Dinge. Aber die 2 wichtigsten Plattformen sind Wikipedia und YouTube. So, Wikipedia einen Eintrag zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, Firmen brauchen 700 Mitarbeiter oder so. Personen, glaube ich, brauchen auch ein paar Publikationen. Das kriegt jetzt nicht jeder. Aber YouTube-Videos ist halt das Spannende, dass auch diese quasi als Quelle hergenommen werden, aber auch sehr, sehr oft ausgespielt werden. Das heißt, ich hatte meine ersten, wie soll ich sagen, Erfolgsmomente, als mir Leute zugeschickt haben, ah lustig, ich habe was in der KI-Suchmaschine gegoogelt, schau, da seid ihr. Und das da seid ihr war, weil wir einen YouTube-Kanal haben und der diese Videos gut verarbeitet hat. Und da quasi ist so dieses Video first mal aus YouTube-Sicht, da rede ich ja primär von diesen Querformat-Videos, also nicht den Shorts oder Reels, sondern mal dieses Longform oder Podcasts, ist da ein sehr, sehr gutes Medium, um Autorität zu werden und auf jeden Fall eine Maßnahme, die man sich überlegen kann.
Und auf der anderen Seite natürlich ja auch gleichzeitig für Social Media ja natürlich relevant ist, weil genau. Wir da ja auch ein anderes Scrollverhalten haben als bei Text, am besten noch emotionslosen Grafiken genau. Mit Sales-Funktionen, ja.
Und wenn ich natürlich ein Long-Video habe, so wie ihr es ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, teilweise nutzt, kann man ja relativ einfach daraus auch Kurzvideos machen Und Kurzvideos sind aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Social Media Experte, ich beobachte es nur, ist ja die Voraussetzung für Social Media Sichtbarkeit, egal ob es Instagram ist, teilweise sogar LinkedIn, TikTok, YouTube Shorts nämlich, kann ich quasi, wenn ich mich auf diesen Querformat-Inhalt einlasse, und das kann man mittlerweile, glaube ich, auch sehr leichtfüßig bereits schon machen und erzeugen, dann kriegt man auch eine Basis, um relativ schnell Kurzvideos oder eben andere Formate und Social Media gut zu befüllen und schafft diese, das, was ihr am Anfang gesagt habt, dieses multipräsent zu sein oder auf ganz vielen Plattformen quasi eine Autorität zu werden, was aus meiner Sicht eines der Hauptziele sein muss für die meisten Unternehmen, so viele Channel wie möglich abzudecken. Genau.
Ja, und da sind wir natürlich bei einem Riesenthema, weil du gesagt hast, ne, also hast du ja am Anfang gesagt, früher waren es so ein paar Bausteine, es werden halt immer mehr Bausteine, es wird natürlich die Komplexität, die Plattformen zu bedienen, wird größer, weil sich die Aufmerksamkeit der zwar immer steigenden Bevölkerung, aber ja trotzdem ja nicht explodierenden Bevölkerung, auf immer mehr Plattformen verteilt. Und da kommen wir ja zum Thema Technologieführerschaft, was ja nun das Spezialgebiet von und dem Christian ja auch ist, wo du sagst, hey, wie kann ich quasi Content einmal produzieren und dann quasi eben plattformtauglich aufbereiten, das schon gesagt, Querformat, Hochformat stapeln dann beispielsweise, aber auch dann vielleicht zusätzlich relativ schnell aus einem Video dann auch noch die Caption erstellen, dass ich halt das ganze Thema mache. Und das ist ja das, wo ich persönlich immer sehr froh bin, dass der Lüders das bei uns alles macht, weil das ist dann wieder Technologie-Thematik, ja, wo ich sage, das mag ich nicht mehr, da war ich als Student vielleicht offen für, aber heutzutage, Christian, mach du mal, ja?
Ja, du kannst mich dann, und das machst du ja auch aktiv, mich immer über die Algorithmen dann informieren, weil das ist das, was dir als Mathematiker eben so gut liegt. Ja, das würde ich gerne ergänzen. Was ich dann dazu halt noch sehe, ist, man kann die schönsten Technologien einsetzen und teilweise ja sicherlich auch meistern. Was ich aber noch schlimmer finde, ist eigentlich, wenn der Marketingprozess, der dahinter sein muss, nicht existiert. Das heißt, es kommen öfters mal Kunden, die sagen, wir haben jetzt was ganz, ganz Tolles implementiert und wir wissen im Prinzip jetzt, wer dies, das Ananas bei uns auf der Webseite tut. Aber der Prozess, was tatsächlich mit diesen Erkenntnissen passiert, die dort gewonnen werden, dass also wirklich jemand einen Telefonhörer in die Hand nimmt und dort dann auch anruft oder den notwendigen Outreach macht. Du hast ja gesagt, es geht um den Cashflow im Endeffekt, ja, dass die Auftragsbücher voll werden. Die schönsten technologischen Umsetzungen, ganz egal auf welchem Kanal, sind nichts wert, wenn der Prozess dahinter fehlt.
Ja, total. Und ich sehe im Content Marketing ja noch eine Herausforderung. Es gibt ja dieses Bofu-Mofu-Tofu-Prinzip. Also sprich, wenn man sich vorstellt, da ist eine Kaufentscheidung und wie weit weg, mit welchen Themen recherchieren denn mein Zielpublikum, wenn sie sich dieser Kaufentscheidung nähern? Und da gibt es halt Themen, die sind relativ weit weg und es sind Themen, die sind halt ganz nahe an einer Kaufentscheidung. Und ich sehe extrem oft im Content-Marketing generell, egal ob es YouTube ist, Podcast, Blogartikel, Social Media, whatever, dass manchmal das Bewusstsein nicht da ist und so auf BOFU-Themen, dass die gar nicht abgedeckt werden und irgendwelche Themen beschrieben werden. Also
Sebastian, Beispiel, bevor du da kurz weitermachst, auf die Gefahr hin, dass nicht jeder unser Hörer oder Zuschauer BOFU, Tofu, Mofu kennt. Ja?
Nicht Marketing-Experten jetzt.
Genau, das ist einmal ganz kurz einfache Sätze, damit man es zumindest versteht und dann gerne weitermachen, weil sonst haben wir ja ein Problem.
Jawohl. Einfach. Also genau, was ist denn zum Beispiel also BOFU, TOFU, MOFU steht für Bottom of the Funnel, Middle of the Funnel oder Top of the Funnel. Das ist jetzt mal die Übersetzung oder das Ausgeschriebene. Und machen wir es in einem Beispiel, weil dann ist es vielleicht ganz gut. Yes, sagen wir danke. Mal, wir sind ein Online-Shop und verkaufen Fahrräder. Wenn ich jetzt in Google gefunden werde mit Fahrrad oder Kaufentscheidung noch relativ weit weg. Es ist zwar ein Signal mal in die richtige Richtung, aber ja, Fahrrad ist einfach zu unspezifisch. Das ist alles und du weißt noch gar nicht, was du brauchst. Brauchst ein E-Bike, brauchst ein Mountainbike, brauchst ein Kinderfahrrad, whatever. Das heißt, du beginnst dann zu recherchieren und kommst im Prozess ja eigentlich erst drauf, was du denn brauchst und wirst dann immer spezifischer. Und dann könnte zum Beispiel Middle of the Funnel sein, was passt eher, Citybike oder Mountainbike? Was sind da die Grundunterschiede? Ist schon vielleicht ein bisschen näher und konkreter, aber noch immer sehr weit weg von einer Kaufentscheidung. Wenn ich aber natürlich einen Artikel schreibe wie die besten E-Bikes 2025 im Vergleich, dann bin ich halt sehr nahe in einer Kaufentscheidung, weil ich weiß schon, es ist ein E-Bike, vielleicht ist die Suchphrase auch E-Bikes für erwachsene Herren mit Mountainbike-Funktion, I don't know, bin kein Radfahrer. Und dann bin ich aber schon sehr nahe an dieser Auswahl einer Kaufentscheidung. Und da macht es ja Sinn, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Contentplan, ich beginne das ganze BOFU-Thema oder von mir ist noch den Middle Funnel sozusagen auszubauen und nicht so Themen wie, was ist ein Fahrrad oder wie kann man ein Fahrrad kaufen oder so. Das ist so weit weg eben, bringt zwar Klicks und Sichtbarkeit oder vielleicht in der YouTube-Sprache ganz viele Views, aber kaufen wird halt niemand.
Ja, wenn dann sozusagen quasi vom Kaufprozess, wenn dann wegentwickeln, also quasi so nah wie möglich an der Kaufentscheidung beginnen, ein Thema, was ich heute vorher erst auch wieder gerade hatte, dass die Leute quasi meinen, sie müssten einen Funnel aufbauen, haben aber noch gar keine kaufenden Kunden sozusagen, wo man sich auch die Frage stellt, wie soll das eigentlich ineinander greifen. Da war halt irgendjemand wieder, der gut was verkaufen wollte wahrscheinlich, und aber der Kunde ist eigentlich noch gar nicht so weit. Meine These ist immer, erfolgreiche Unternehmen können erfolgreiche Funnels aufbauen und erfolglose Unternehmen bauen halt auch erfolglose Funnels auf. Deswegen also vom Kauf und ohne Monetarisierung kann ich ja auch nichts aufbauen, weil von irgendwas muss ich erleben. Das heißt, vom Kauf nach vorne durchentwickeln.
Genau. Und nur darüber zu sprechen, was man jetzt für Funnel aufgebaut hat, das klingt schön, aber bringt im Endeffekt.
Ja, aber ein Funnel, wo nichts oben rein, also ein Trichter, wo oben nichts reinkommt, kann unten nichts rauskommen.
Kann er will.
Ja. Jetzt nochmal eine konkrete Frage an die Herren sozusagen. Jetzt ist ja unser Hörer nicht unbedingt der Anfänger, der jetzt sagt, ich habe gar nichts, gar keine Ahnung, sondern der hat einen Prozess, den hat er sich mühsam aufgebaut. Jetzt kriegt er noch die KI-Geschichte dazu, on top technologisch. Und auf der anderen Seite kriegt er viel zu hören. Danke, dass du da schon mal viel aufgeklärt hast, dass das Alte nicht weg ist, sondern dass das die Basis für das Neue ist. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich stehe jetzt an dem Punkt und denke mir so, ich will es jetzt einfach mal, vielleicht auch durch den Impuls, durch diese Episode, mal wieder alles auf den Prüfstand stellen, in Anführungsstrichen. Ja, mein ganzes Thema Lead-Generierung. Wie würdest du draufschauen, welche Fragen sollte man sich stellen, dass man sagt, so komm, bevor man jetzt wieder hektisch nämlich irgendwas kauft, gehört ja erstmal eine gute Analyse dazu.
Oder hinterherläuft.
Genau. Irgendein Trend, der not your friend ist.
Genau, habe ich ja aus eurer Folge mitgenommen, genau. Also ich mache es immer gerne und das ist so mein Tipp. Ich frage jede Neuanfrage, also Neukunde oder potenzieller Neukunde eigentlich eine Frage und bei einer Frage höre ich nur aufmerksam zu, ich stelle sie aber nicht. Und zwar die erste Frage ist, wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? So, da sagt der, hey, ich habe gegoogelt und bin zu euch gekommen. Das heißt, ich kann in meinem CRM, das ich hoffentlich habe, kann die Erstansprechperson reinschreiben, passt, Anfrage über Google gekommen. Also das mal zu wissen, wer der konvertierende Kanal war, der ausschlussgebende letzte Tropfen quasi, ist mal sehr hilfreich. Im Marketing ist aber eine zweite Sache total wichtig und deswegen empfehle ich in CRM-Systemen ein zweites Feld anzulegen, nämlich welche Touchpoints erwähnt denn diese Person während des Gesprächs? Wir haben zum Beispiel, dass circa von 10 potenziellen Neukunden reden 7 davon, dass sie ein Video von uns gesehen haben. Konvertieren aber vielleicht, ich habe einen Newsletter gekriegt, ich habe dich auf einem Event kennengelernt, ich habe ein Whatever. Das heißt, welcher Kontakt oder welche Methode hilft mir, Sichtbarkeit, relevante Sichtbarkeit aufzubauen bei meinen Zielkunden und welche konvertiert mir? Und die zwei, den Unterschied mal zu verstehen, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Damit ich nämlich nicht damit aufhöre, was mir vielleicht Sichtbarkeit bringt, aber keine Conversion im Sinne von Kaufanfrage. Aber auch mir zu erlauben, wenn ich Instagram seit 2 Jahren mache und noch nie hat mich jemand auf Instagram angesprochen, dann mache ich es vielleicht nicht richtig oder es wird nicht richtig gemacht. Und das ist für mich schon so das erste Moment, wo ich so mir ein bisschen auflisten kann, was für Kanäle mache ich schon, welche haben welchen Einfluss und dann mal drüber nachzudenken, gibt es vielleicht etwas, was ich weglassen kann und gibt es vielleicht andere Kanäle, die ich eben ausprobieren möchte oder kann. Genau.
Also konkretes Beispiel wäre bei von mir, ne? Also Buch verkaufen ist gut und ist schön, ist nett fürs Ego, aber wenn die Leute nur das Buch lesen und dann nicht mit mir in Kontakt kommen, dann war entweder das Buch mega, mega gut, ja, oder halt mega, mega schlecht. Oder sie würden ja gerne was mit mir machen, aber irgendwie fehlt der nächste Touchpoint. Ne? Und den mussten wir uns quasi auch aufbauen und haben wir uns ja auch aufgebaut. Und wie du da sagst, auslösend ist dann in der Regel nicht der Buchkauf, sondern dann, man geht auf die Webseite, da ist irgendwas Spannendes oder man kommt in so ein Q&A-Webinar-Format oder hört einen Podcast rein oder. Und das ist ja genau, glaube ich, auch die Herausforderung für heute nach wie vor. Die Menschen glauben, brauche ich immer mehr Touchpoints. In meinem Studium hieß es noch 7 Kontaktpunkte. Ich würde behaupten, es sind heute mehr geworden als weniger.
Heute heißt schon 12 im B2B zumindest. Gibt es ja. Jetzt halt 12 aktuell, ja.
Und deswegen braucht es halt natürlich dieses Thema Multi-Channel auf der einen Seite und immer auf der anderen Seite aber natürlich aber nicht nur Masse, sondern vor allem nach wie vor gute Qualität und erstklassige Qualität. Ja.
Ja, genau. Nicht vergessen zu werden, weil es gibt ja auch Kontakte, die aktuell keinen Bedarf haben.
Ja.
Aber wenn sie Bedarf haben, ist die Frage, an wen wenden sie sich?
Ja.
Und da gilt es ja dann, top of the mind zu sein. Und das ist ja gar nicht so einfach. Und ja, gibt es ja mehrere Methoden, das quasi zu machen. Aber eines ist natürlich, seine Sichtbarkeit online zu haben. Ja.
Christian, magst du guckst so, nee. Also ich hatte jetzt sofort so diese typische Zaunwerbung noch im Kopf, so früher alt oldschool offline sozusagen. Klassisch der Immobilienmakler oder der Versicherungsvertreter, der an jedem Zaun oder an jedem zweiten oder an jeder Stadionbande dran ist. Ich meine, den Immobilienmakler brauchst du auch nicht ständig. Im besten Fall, wenn du ein Haus kaufen willst oder wenn du vielleicht ein Haus loswerden willst, weil du vielleicht der Erbfolge bedingt irgendwas quasi übrig hast. Was nicht der schöne Anlass ist, aber ein guter Verkaufsgrund ist, dann geht es ja halt darum, dass in dem Moment, um das Beispiel quasi aufzugreifen, muss ich halt an den Immobilienmakler denken, den ich im besten Fall überall gesehen habe. Ja,
ja, absolut. Und Frage ist ja eben, wo bewegen sich meine Zielgruppen und meine Zielkunden? Und idealerweise weiß ich das sehr, sehr, sehr genau. Also die Antwort alle oder männlich 30 bis 70 ist eine nicht so gute Antwort noch. Aber wo bewegen sich quasi meine Zielgruppen, auf welchen Medien? Und dort würde ich halt natürlich bevorzugter anwesend sein oder präsent sein. Das heißt nicht, dass die anderen Kanäle schlechter sind, aber wir müssen ja alle priorisieren. Wir haben alle nicht genug Geld, unendlich Zeit und whatever, sondern wir haben alle irgendwo Limits, egal wie hoch die sind. Und dann muss ich mich natürlich wie in diesem Bofo-Mofo-Tofo-Modell darauf konzentrieren, die halt mich zu einem Ziel bringen, nämlich zu Umsatz und Kunden. Und so wähle ich eigentlich aus meiner Sicht meine Online- und Marketing-Kanäle aus.
Und ich finde gerade der gerade heute keinen Bedarf hat vielleicht, den finde ich wahnsinnig spannend, weil die meisten lassen den ganz einfach los. Er hat heute keinen Bedarf, das bedeutet aber nicht, dass er den in 3 Monaten vielleicht hat. Und wenn ich diese Person jetzt mit den technischen Möglichkeiten, die es gibt, tracke und Signale verstehe auf den verschiedenen Kanälen, dann habe ich ja die Möglichkeit, den nochmal anzusprechen und dann hat er wahrscheinlich den Bedarf. Und ich glaube, hier ist eine große Möglichkeit, Stichwort Hyperpersonalisierung, wo eben ganz viel passieren kann, wenn man da dran bleibt.
Ja, aber es muss nicht immer nur Kunde werden. Und mich hat es ja total gefreut, Christian, als wir in Kontakt gekommen sind, eigentlich über einen gemeinsamen Kontakt, hat uns verbunden. Und du, Christian, hast mir gesagt, hey, ich kann mich erinnern, ich habe YouTube-Videos von dir über das Thema SEO geschaut. Ich freue mich total, dass wir jetzt in Beziehung sind. Und du bist jetzt nicht mein Kunde, aber wir sind halt Kooperationspartner oder wir tun Interviews gemeinsam, wir schauen einfach, was auch entsteht. Und genau, es muss nicht immer nur ein zahlender Kunde rauskommen, darf es auch, aber es darf auch viel mehr entstehen. Kooperationspartner, Anfragen für Speakings, gemeinsame Unternehmen, whatever, da kann schon viel passieren.
Kann ich nur zurückgeben. Freue mich auch, dass wir heute sprechen.
Genau, also im Prinzip ja auch die Beziehung ein Stück weit zu pflegen, bevor man ja quasi daraus was entsteht, so wie man es ja im Offline auch machen würde sozusagen und im Online muss es halt anders funktionieren und dazu kann Technologie unterstützen und die, ich sag mal, die menschliche Komponente kommt dann halt noch on top und dann ist es richtig gut, ja, weil das ist, glaube ich, die Magie, die es heute gilt zu meistern, das Menschliche, die emotionale Intelligenz zu erhalten, zu kombinieren, aber mit Technologie, damit es dann auch zeitlich verantwortlich umsetzbar ist. Und natürlich immer mit dem Grundverständnis, natürlich, wir wollen Geld verdienen auf der einen Seite und müssen auch Geld verdienen als Unternehmen auf der anderen Seite, aber es darf auch menschlich sein und es darf auch Spaß machen und vor allem darf es ein Miteinander sein.
Total, ja. Und Podcasts und Videos haben ja einen großen Vorteil, also egal in welcher Form, du ziehst ein bisschen jene Menschen an, die dir irgendwie sympathisch sind, und du stößt folgende Leute ab, mit denen du eh nichts zu tun haben magst. Und das ist voll okay. Es werden Leute sagen, dieser Sebastian ist ein Vollidiot. Und manche werden sagen, der ist mir so sympathisch. Und ich will ja natürlich jene in meinem Leben haben, die mich sympathisch finden. Das heißt, das ist schon ein ganz guter Filter. Und ich merke das auch in den Anfragen. Die Leute sagen, passt, so wie der agiert, so wie der denkt, was das für Empfehlungen sind. Genau so möchte ich betreut werden. Deswegen melde ich mich mal beim Sebastian.
Absolut.
Und SEO machen ganz viele Leute auch gut. Aber ich habe den Sebastian erlebt, oder ich mag den, oder ich mag den eben nicht. Und eben beides ist voll okay.
Ist es absolut nicht? Sorry, genau mein Reden. Auch im Verkaufsgespräch geht es ja dann nur so weiter. Wenn es menschlich nicht passt, ich meine, im schlimmsten Fall gewinnst du den Kunden auch noch. Und dann hast du wie bei dir im Bereich SEO vielleicht eine mehrmonatige oder sogar mehrjährige Partnerschaft und magst diesen Menschen nicht. Na hurra, da ist jetzt nicht wirklich von Gewinnen die Rede, sondern das ist ja die Frage, ist das Schmerzensgeld hoch genug oder kann es überhaupt jemals hoch genug sein?
Genau, und welche Kosten natürlich, ja.
Es ist irgendwie witzig, wenn du mit Menschen sprichst, die Podcast gehört haben oder YouTube geguckt haben, und du sprichst mit denen und die sprechen mit dir, als würden sie dich schon 100 Jahre kennen, und du siehst die Person zum ersten Mal. Das ist immer wieder aufs Neue wirklich eine interessante Erfahrung, muss ich sagen.
Ja, voll, total, ja. Aber ich habe das ja umgekehrt auch. Also ich habe auch Leute, die ich täglich mir anschaue oder zuhöre oder so. Und für mich, das sind fast wie so entferntere Freunde, die ich quasi jeden Tag sehe und höre. Aber die haben natürlich keine Beziehung. Und deswegen nenne ich das immer so skalierbares Beziehungsmanagement. Ich kann quasi mit einer Botschaft broadcasten und erreiche da Menschen. Und jeder Mensch verwendet andere Kanäle. Manche hören halt lieber Podcast, die anderen oder situationsabhängig auch noch. Und deswegen ist wieder dieses Multipräsentsein natürlich ein wichtiges Thema.
Gefühlt würde ich sagen, wir nähern uns dem Ende, oder Herr Lüthers?
Tatsächlich ja, fachlich. Ich hätte tatsächlich nur eine Frage, auch wenn das natürlich das Thema jetzt komplett sprengt. Aber ich hatte es ganz am Anfang gesagt, du hast eine Vision, in 73 Ländern aktiv zu sein. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sachen zu sagen? Weil das finde ich mega spannend. In 4 bist du ja schon, ne?
Ja, es geht voran. Wir hatten auch viele Fehlversuche. Also eigentlich, was treibt meinen Bruder und mich an, irgendwie seit über 14 Jahren quasi sehr, sehr viel Energie zu investieren, ist, unser großer Traum ist mal eine Stiftung zu haben und sehr viel, Projekte unterstützen zu können. Also sprich Kinder, Hunde, weil ich finde, es gibt so viel Leid und auch im eigenen Land, aber auch natürlich in anderen Ländern. Und mein Weg, der Welt zu helfen, war nicht Politiker zu sein oder wirklich direkt am Mann zu sein und Ersthelfer oder sowas, das ich sehr bewundere, zweiteres zumindest. Mein Thema ist, umso größer das Unternehmen, umso erfolgreicher es ist, umso mehr kann es helfen. Das ist mein Antrieb. Ein schnelles Auto oder irgendwie eine schöne Uhr motiviert mich jetzt nicht so, mein Bruder auch nicht. Und dazu braucht man ein großes Unternehmen. Dazu kommt aber, wir lieben verschiedene Kulturen. Wir lieben es, mit anderen Kulturen zu arbeiten und in anderen Sprachen. Wir sprechen ja Englisch bei uns in der Agentur und haben ganz viele Natives, primär aus Europa. Und forschen gemeinsam mit unseren Kunden, wie tickt der Franzose, wenn ich ihn mit alkoholfreien Wein konfrontiere? Wie tickt der Deutsche, wie tickt der Schweizer, wie tickt der Spanier? Wie kann ich, den Spanier gibt es übrigens nicht, so wie es den Deutschen nicht gibt. Es ist ja pro Region, pro Stadt und dann hochkomplex. Also Kultur ist ja das Thema, nicht Sprache. Aber das ist eine Reise, die mir einfach wahnsinnig gefällt und aber auch einen Mehrwert für das Unternehmen hat, weil wenn ein Kunde expandieren möchte, dann hat er ja nur die Möglichkeit, entweder 8 Agenturen zu beauftragen oder eine, die es nicht kann. Und mit uns hätte man eine Agentur, wo er vor Ort vielleicht sogar oder in der Nähe eine Ansprechperson ist, aber man eben kulturelle, weil wir, weiß nicht, ein Büro in Frankreich haben, Mitarbeiter in Frankreich und da super helfen können, in Frankreich erfolgreich zu werden oder Franzosen in die eigene Region, ins eigene Hotel, in die eigene Touristenattraktion, in die eigene Therme zu holen, sind wir natürlich dann ein guter Partner. Ist ehrlicherweise natürlich auch ein bisschen ein Versuch, seit 7 oder 8 Jahren ein USP auch zu entwickeln. Wie unterscheiden wir uns von anderen Agenturen? Aber so Sammelsurium ist dann irgendwann die Zahl 73 Länder gewürfelt worden und das zeigt so ein bisschen die Richtung, wohin wir gehen. Ich glaube, wenn wir mal 28 Länder erreicht haben, werden wir genauso glücklich sein.
Ich würde Danke sagen. Oder Christian?
Naja, wenn du jetzt nicht getriggert bist, ich glaube, das war jetzt der Elfmeter und die Vorlage.
Ich muss mich zusammenreißen, weil das, wenn ich da jetzt reinsteige, was ich super, super gern machen würde, dann haben wir die nächste Stunde rum.
Also Sebastian, das war jetzt im Prinzip die Einladung für dich für eine weitere Episode, wo es dann um den fundamentalen Antrieb geht. Das ist nämlich das Spezialthema von Herrn Hoffmann.
Fundamentaler Antrieb und das Thema Vision, das ist tatsächlich als Mathematiker für mich trotz alledem zu einer Leidenschaft geworden, weil es ein großes Thema ist. Und du hast es ja auch angesprochen, du hast ja von Fehlversuchen gesprochen. Deswegen sage ich ja, da könnten wir jetzt, oder würde ich gerne tatsächlich mit dir in ein paar Wochen, ein paar Monaten, was auch immer, nochmal eine neue Episode zu aufnehmen. Aber das ist so ein großes Thema, was wir da nochmal aufmachen. Ja. Und es wäre schade, wenn vielleicht dann jetzt die Länge des Videos jemanden abschreckt, das Video überhaupt anzuklicken, weil es war meines Erachtens ein sehr, sehr informatives oder sehr, sehr informative Episode oder natürlich Video. Danke für die ganzen Einblicke, vor allen Dingen auch diese tagesaktuellen Einblicke und echte Einblicke und nicht, was wir ja eben diese Scheinkompetenzen, die wir dank ChatGPT und Co. überall haben. Wie gesagt, danke wirklich dafür und man merkt natürlich auch, du bist selber ein erfahrener Podcaster und Videodreh-Mensch auf YouTube. Du hast einen eigenen Podcast, es ist sehr angenehm, dir zuzuhören, das macht Spaß. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir eine Fortsetzung machen, weil dieses Thema Unternehmergeschichte und was treibt mich an und wie gesagt, wie gehe ich mit Niederlagen, vermeintlichen Niederlagen, Rückschlägen um, das wäre auch sehr spannend mit deiner Historie.
Sehr gern.
Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke, danke. Ich habe ein Gefühl, wir werden das noch sehr oft hören. Egal ob online oder offline und egal auf welchem Channel. Ein paar Mäuschen geflüstert, dass ihr vielleicht auch bei mir mal vorbeischauen werdet.
Das wäre ein Traum. Ja.
Unbedingt.
Mega, also vielen Dank. Wer hier danke heute euch mitgenommen hat über Suchmaschinenoptimierung und der Weiterentwicklung, Weiterentwicklung KI, ne? Aber es setzt erstmal darauf an, dass wir auch die alten Hausaufgaben gemacht haben, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich, wie gesagt, euch eine erfolgreiche Woche, stellt euch die richtigen Fragen da draußen. Und wie gesagt, in diesem Trio werden wir uns auf jeden Fall nochmal hier wiedersehen in unserem Kanal und was dann noch bei dir kommt, Sebastian, freue ich mich drauf. Ja.
Vielen Dank und alles Gute.
Dankeschön.